SWR 2 Leben.
Ein ganz normaler Morgen. Ich sitze am Schreibtisch, links von mir die Teetasse, rechts meine Überlebenszettel. Der eine beginnt mit Arzttermin, Hausverwaltung, Steuerberaterin, 2 Ausrufezeichen, Schubkarre kaufen, Pumpe zur Reparatur. Den Rest lese ich gar nicht mehr. Auf dem anderen steht Manuskript, 3 Ausrufezeichen, Drehbuch, Schluss, Katalogtext, Rechnung. Dann ist da noch ein 3. Zettel für private Anrufe oder Besuche. Die notieren zu müssen, ist schon peinlich genug. Der 4. ist ein Einkaufszettel, aber der ist zu vernachlässigen. Aufschreiben heißt überleben. Das hat Übersicht, da kann nichts verloren gehen und der Kopf ist frei. Und jetzt kann ich mich erstmal zurücklehnen.
Na prima. Als hättest du die Hälfte schon geschafft. Du weißt genau, wo das immer endet.
Halt die Klappe. Ich weiß ja nicht mal, womit ich anfangen soll.
2. Zettel ganz oben heißt Manuskript. So einfach.
Wenn ich das Wort Deadline höre. Oh Gott, oh Gott. Bist du der Erste. Und wird schon.
Erik Tuspers, 41 Jahre, arbeitet als Art Director.
Also das Problem ist, ich bin ein sehr strukturliebender Mensch, bekomme es aber unglaublich schwer selbst auf die Reihe. Und sei es nur Schreibtisch aufräumen oder Wäsche zusammensuchen oder den Armutstisch abräumen, weil das ist immer das Gleiche, dass ich mir dann sage, okay, das mache ich dann nicht. Ich gehe jetzt erstmal an den Rechner und mache noch was. Anstatt man sagt, man macht es und sitzt dann einfach ohne diese Aufgabe im Nacken am Rechner.
Wenn es gar keine Deadlines gäbe, das heißt ja Deadline. Ja? Und das heißt, wenn wir zum Beispiel keinen Tod hätten, wozu soll ich jetzt einen Job anfangen? Wozu soll ich eine Planung? Kann ich doch immer noch machen. Wenn wir keine biologische Uhr hätten bei den Frauen, warum jetzt ein Kind? Kann ich doch auch noch in 50 Jahren machen. Ja? Also es hat schon einen Grund, dass es sogenannte Deadlines gibt. Natürlich erstmal, um überhaupt eine Motivation zu haben, gewisse Entscheidungen zu treffen und gewisse Handlungen durchzuführen.
Frau Mühle ist niedergelassene psychologische Psychotherapeutin, auch mit dem Schwerpunkt Prokrastination, also dem Aufschieben von anstehenden Aufgaben und Terminen.
Früher war es gar nicht so wichtig. Da hat man sich mehr Zeit gegönnt, darüber nachzudenken, um Entscheidungen zu treffen. Also das ist natürlich auch in der heutigen Zeit so, dass es sehr gefordert wird, schnelle Entscheidungen, schnelle Handlungen. Alles muss effizient sein. Und das überfordert manche.
Ich bin auch ein ganz großer Prokrastinierer. Alles, was mich ablenkt, YouTube ist die Hölle. Da kann man sich dann immer wieder einreden, dass das jetzt gerade mal nötig ist, Pause zu machen. Und die Pause dann länger dauert als die Arbeitszeit, die man vorher investiert hat. Ich mache relativ viel technisches Zeichnen und Planen von mitunter sehr komplexen Sachen im Ausstellungsbau, Innenausbau oder auch dann sehr viel 3D-Visualisierung mit verschiedensten Programmen. Und das wird relativ schnell komplex. Das sind dann Abläufe, bei denen man sich auch strukturieren muss, also wo von Anfang an klar ist, was eine Anfangspriorität hat, weil die am Ende nicht mehr so einfach zu ändern sind. Und je größere Tragweite diese Entscheidungen haben, umso mehr drücke ich die von mir weg, weil ich die jetzt noch nicht entscheiden will, diese Punkte. Gleichzeitig aber weiß, dass genau jetzt dieser Augenblick ist, an dem diese Entscheidung getroffen werden muss. Und dann gucke ich lieber YouTube.
Also ich habe zum Beispiel Schwierigkeiten mit dem Putzen. Das, was hier auf dem Schreibtisch da liegt, ja, das sind Sachen, die ich eigentlich in einer Stunde ungefähr abarbeiten könnte, liegen jetzt da seit 3 Monaten. Und das ist Blödsinn überhaupt nicht. Ich hätte keine Zeit gehabt dafür. Hätte ich natürlich.
Konstantin Bartning, 72 Jahre, ist Unternehmensberater und Mediendienstleister im teilweisen Ruhestand.
Ich helfe lieber meiner Tochter mit den Enkeln, anstatt dass ich bestimmte Sachen hier mache. Das ist eine Prioritätensetzung, die ich habe. Aber es kann sein, dass ich trotzdem sagen kann, Prioritätensetzung hin und her. Ich habe so viel Zeit mit Dabbelei am Computer verguckt. Also ich bin kein Spieler, einfach nur mit irgendwelchen Sachen lesen. Hätte ich auch mal hier das längst machen können. Ne?
Das sind diese Konkurrenztätigkeiten, diese Handlungen, die erstmal attraktiver sind. Also er gibt diesem Gefühl nach, das ist doch angenehmer und setzt sich mit dem Unangenehmen nicht auseinander.
Ich sitze vor den Notizen fürs Manuskript. Ein Gestrüpp aus Wörtern. Ich finde keinen Anfang, keine Linie, stehe wieder auf. Ich gehe in die Küche, hole ein Glas Wasser, nehme das Telefon in die Hand, lege es wieder weg. Suche auf den Zettel nach etwas, das sich leichter erledigen ließe. Ein paar Anrufe oder in den Baumarkt oder...
Wenn ich dich erinnern darf, in 7 Tagen ist Deadline.
Es kribbelt hinter meinen Schläfen. Die Hände werden feucht. Die Deadline leuchtet dunkelorange. Aber 7 Tage? Alle Zeit der Welt. Und die Nächte nicht zu vergessen. Das schaffe ich locker und morgen geht's richtig los. Es ist doch normal. Ich schieb auch nicht mehr oder weniger auf als andere. Ich komme gut im Leben zurecht mit meinen Aufgaben und Terminen.
Und wie? Ich sag nur Nachtbriefkasten, wenn etwas mit der Post weg muss. Und davon, dass du seit 3 Jahren deine Wohnung malern willst, wollen wir gar nicht reden. Und seit wann schiebst du eigentlich die Rückenübungen vor dir her, die du jeden Tag machen wolltest? Ach ja, der Antwortbrief an deine Freundin schreibt sich auch nicht von allein.
In diesem Brief geht es um mehr als Alltagsgeplänkel. Ich habe schon 3-mal angefangen.
Und wie? Über liebe Henny bist du nicht rausgekommen.
Ich fand die richtigen Worte nicht. Das ist doch normal. Und das heißt ja nicht aufschieben.
Für Ausreden hast du jedenfalls immer Ideen. Los, mach dir einen Plan für den Text, teile alles in Einzelschritte auf, wie beim Bergsteigen. Von Basislager zu Basislager. Das hat doch schon mal geklappt. Hallo? Hallo? Du willst doch wohl jetzt keine Mails checken. Warum fängst du nicht mit dem Manuskript an?
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten der Herangehensweise. Zum Beispiel auch, sich genaue Zeitpunkte zu setzen. Und wenn ich sage, ich beginne um 10 Uhr, dann meine ich um 10 und nicht um 10.05 Uhr. Um 10.05 Uhr habe ich schon wieder prokrastiniert. Um das genau einzuhalten, wird empfohlen, sich ein Ritual zum Beispiel dann davor zu setzen. Also vorher koche ich mir einen Tee, höre vielleicht noch ein ganz bestimmtes Lied und dann lege ich los. Und das als Ritual zu etablieren. Aber so klare Tätigkeiten und nicht, ich lese noch eine Zeitung oder schaue noch eine Serie. Dann fange ich nie an.
Also
ich
meine, es gibt ja auch eine Deadline mit der Abgabe von einem Behördenschreiben. Dann fällt es mir natürlich sehr leicht, das auf den letzten Tag zu schieben. Wenn es um komplexere Projekte geht, dann habe ich das in der Regel so, dass ich erstmal, ich nenne das dann immer so, euphorisch loslaufe und mache. Dann merke ich, das ist aber ganz schön viel. Da muss ich nochmal drüber nachdenken oder muss irgendwie nochmal gucken, wie ich das mache. Dann geht so eine ordentliche Menge Zeit ins Land, in der ich nachdenke oder auch nicht. Und dann wird's knapp und dann ist eigentlich auch keine Zeit mehr zum Nachdenken und dann muss das einfach gemacht werden. Und das heißt in der Regel nachts bis Anschlag, was ja aber auch nicht schlecht sein muss.
Ich habe wahrscheinlich schon immer prokrastiniert, also schon als Kind, ja, und als Schüler. Richtig dramatisch habe ich es gemerkt nach meiner Trennung und Scheidungsprozess, als dann ein, wie man so schön sagt, so ein Rosenkrieg entstand. Ich bin dann völlig handlungsblockiert gewesen. Das heißt, ich habe zum Beispiel hier gesessen und entweder nichts gemacht oder Zeitung gelesen und ich wusste überhaupt nicht, was mit mir los ist.
Das Thema Prokrastination ist ja auch noch ein sehr junges Thema. Also man hat so in den 70er Jahren angefangen und die meisten Studien sind auch aus dem englischsprachigen Raum. Hier in Deutschland gibt es eine Universität in Münster, die sich damit beschäftigt. Aber dann war es das auch schon. Und da es sehr viele Zusammenhänge gibt mit anderen Störungen, wie zum Beispiel ADHS oder vielleicht Depressionen, lässt sich das schwer auseinanderhalten. Was insbesondere untersucht wurde, und darauf berufen sich auch die meisten Studien, das ist diese akademische Prokrastination. Also die meisten Studien sind an Studenten und Akademikern vorgenommen worden. Auch die Alltagsprokrastination ist noch sehr gering untersucht.
Es gibt auf alle Fälle Zusammenhänge zwischen ADHS und meinem grundsätzlichen Verhalten gegenüber Terminpflichten oder sonstigen Aufgabenstellungen, die von außen an mich herangetragen werden oder die ich mir auch selbst stelle.
Erik Tuspers hat vor ein paar Jahren an einer Studie der Berliner Charité teilgenommen, wo bei ihm ADHS diagnostiziert wurde.
Ich habe auch von denen das Gefühl bekommen, dass ich mit meinen Beeinträchtigungen schon auch recht funktional bin. Mir so viele von diesen Taktiken auch von alleine angeeignet habe, die sie einem dann beibringen in diesen Verhaltenstherapien, wie man so klarkommt mit diesem Gehirnkarussell.
Die ersten Zeilen sind geschafft. Also so ungefähr. Ich habe mir eine halbe Seite vorgenommen und sie tatsächlich geschrieben. Und jetzt komme ich nicht weiter. Das Thema ist viel zu komplex, um es nur auf den paar Seiten... Ich pack das heute nicht. Vielleicht morgen.
Super Idee. Noch viermal morgen und die Zeit ist um. Mach eine Pause. Aber eine wirkliche Pause und dann...
Eine Pause. Der war gut. Ich habe das Gefühl, ich mache nur Pause. Oder wie nennt man das, wenn ich hier sitze und auf dem Bildschirm starre? Die Zeit, dass ich mir einreden konnte, ich plane, ich denke nach, ich recherchiere, ist längst vorbei. Und immer sitze ich mit dem ganzen Kram allein hier. Das schlaucht. Ein Schulterklopfen wäre schon schön zwischendurch.
Hör auf zu jammern. Noch 4 Tage.
Das Telefon klingelt.
Nein, nein, geh jetzt nicht ran.
Und das ist auch, weshalb manche Menschen sehr gern einen 9-to-5-Job haben. Weil dann ganz klar ist und auch mit dem Homeoffice jetzt nicht klarkommen. Ja? Weil da alles miteinander verschwimmt. Sondern ganz klar, ich gehe jetzt ins Büro und ich gehe jetzt aus dem Büro wieder nach Hause und ich habe jetzt meine Freizeit.
Ich musste unbedingt meine Steuererklärung machen. Davon hing das BAföG von meiner Tochter ab. Ich habe es nicht hingekriegt. Wenn ich versucht habe, die Sachen zu erzwingen, habe ich entweder eine bleierne Müdigkeit gekriegt oder ich habe regelrechte Angstzustände gekriegt oder ich habe Herzrhythmusstörungen gekriegt, alles Mögliche. Es ging einfach nicht.
Was immer wieder auch ein Problem ist, ich mache Versprechungen und halte sie nicht ein und meine Freunde und meine Familie, die sind alle schon ganz sauer. Wie kann ich das regeln? Da geht es meistens immer erstmal darum, überhaupt wahrzunehmen, wo ist denn das Problem? Ja, weil wir neigen dazu, manchmal sehr allgemein zu denken. Ich schiebe auf. Was heißt das jetzt? Ich schiebe auf. Was schiebe ich auf? Welche Ersatztätigkeiten? Ich fange an, auf einmal abzuwaschen. Oder welche Rechtfertigungen, welche Ausreden lege ich mir zurück? Mit welchen Gefühlen ist das verbunden? Wie lange mache ich das? Ist das jetzt nur einmal oder ist das wirklich symptomatisch? Und vor allen Dingen, welche negativen Konsequenzen hat das, aber auch vielleicht manchmal welche positiven Konsequenzen. Nämlich, wenn ich aufschiebe, geht es mir doch erstmal ganz gut. Ich habe ja das Problem erstmal vom Tisch. Dass das natürlich langfristig nicht vom Tisch ist, das merke ich dann erst später.
Und dann kommt wieder irgendein Schreiben, wo eigentlich klar war, das hätte man irgendwie seit 3 Wochen beantworten können. Denn es gibt keinen einzigen Grund, warum man es nicht gemacht hat. Man hat es halt einfach nicht gemacht oder nicht hinbekommen oder wie auch immer man das dann nennt. Und letztlich gibt es ja wenig Möglichkeiten, dieses Verhalten auf jemanden anderen zu schieben. Und ja, das führt ziemlich häufig zu Momenten von Selbstenttäuschung.
Und ich bin doch ans Telefon gegangen. Meine Tochter hatte angerufen. Es war so schön, sie zu hören. Und dann hat sie gefragt, ob sie schon ein paar Seiten lesen kann. Seit langem ist sie die erste Leserin und Kritikerin vieler meiner Texte. Ich wurde rot, was sie zwar nicht sehen, aber spüren konnte. Ich habe gar nicht erst versucht, Ausreden zu finden. Das zieht bei ihr nicht. Am Ende haben wir verabredet, dass ich ein gut bewährtes Ritual wieder aufnehme. Den ganz speziellen Kaffee, den mit Kardamom kochen, mich 3 Minuten auf die Erde legen und dann ran ans Werk. Und sie will übermorgen wieder anrufen.
Das ist halt wirklich schwer zu vermitteln, wie das ist, wenn man vor einer Aufgabe steht und sei es halt nur, dass man sagt, so, ich räume jetzt meinen Schreibtisch auf und man kriegt es nicht hin. Es geht nichts. Der ganze Kopf spielt Karussell und es ist so ein vom Hundertsten ins Tausendste kommen, allein wenn man mit der Aufgabe betraut ist, jetzt 5 Blätter von irgendwas irgendwo anders hinzuräumen und man am Ende völlig fertig sich hinsetzt und wieder mit irgendwas prokrastiniert und sich ablenkt, auch um diese Erkenntnis, du bist unfähig für sowas, so weit wie möglich von sich wegzuschieben.
Und dann habe ich eine Sendung gehört über die Uni Münster, die Prokrastinationsambulanz dort, die damals auf den Weg gebracht wurde. Das war wie eine Erleuchtung für mich. Ja, also ich hatte das Gefühl, aha, jetzt weiß ich endlich, womit ich es zu tun habe und ich bin nicht der Einzige, der damit zu tun hat. Und das Erstaunliche war, das hat mir solchen Auftrieb sozusagen, das hat einen solchen Kick gegeben, dass das Verhalten bei mir völlig weggekippt. Das heißt, also ich bin aus dem Prokrastinationsverhalten in ein anderes Verhaltensmuster reingekippt, nämlich in das, was ich eigentlich für richtig halte, wie ich mich verhalten sollte. Das heißt, ich habe die Sachen, die ich machen musste. Auch die unangenehmsten habe ich als erstes gemacht, dann ist es weg und so weiter. Was leider nicht wirklich nachhaltig gewesen ist. Das heißt, es hat nicht ewig angehalten. Und dann habe ich mich entschieden, dann will ich eine Selbsthilfegruppe dazu machen. Also faktisch hat das fast 4-5 Jahre hingezogen, bis dann wirklich aus der Idee, Selbsthilfegruppe zu machen, eine geworden ist. Das ist typisch Prokrastinierer, dass eben solche Sachen unter Umständen dann auch dauern.
Vielleicht sollten wir da nochmal unterscheiden zwischen der Alltagsprokrastination und der wirklich pathologischen Prokrastination. Die Alltagsprokrastination, da wird das immer wieder jedem passieren, dass man was aufschiebt. Das, glaube ich, liegt einfach so auch in unserer Natur, dass wir kurzfristig immer zum positiven Gefühlen streben. Und etwas erstmal nicht zu tun, etwas Unangenehmes, wird immer erst ein positives Gefühl bei uns auslösen. Der nächste Schritt, also so körperliche Beschwerden können dann sein, Schlafstörungen, häufig so Muskelverspannungen, ich bin insgesamt angespannt, Herz-Kreislauf-Probleme, Magen-Darm-Probleme, Depressionen, aber diese Gefühle vor allen Dingen von innerer Unruhe, innerer Anspannung, Angst, aber auch Hilflosigkeit, da wird es dann pathologisch.
Ein typisches Problem von Prokrastinierern ist Postbearbeiten. Ja, da sammeln sich dann unter Umständen solche Berge waschkörbeweise von Post an. Das, was zum Beispiel völlig problemlos geht, ist von jemand anderem die Post zu bearbeiten. Also ich habe selber auch große Schwierigkeiten gehabt, meine Post zu bearbeiten. Ich habe aber von anderen Leuten die Post bearbeitet. Das Problem ist, das Bestandteil der Prokrastination ist die Schwierigkeit, sich helfen zu lassen. Und das war auch eine der Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und deshalb habe ich mal als Regel eingeführt, wer anderen helfen will, als Prokrastinierer, muss bereit sein, sich helfen zu lassen.
Das Problem daran ist, er müsste es selbst aufmachen. Nur wenn er sich mit dem Problem auseinandersetzt, es wirklich selbst öffnet und selbst das Papier herausnimmt, macht er die Erfahrung, wow, ich kann es. Es hat funktioniert. Und kann es beim nächsten Brief vielleicht wieder machen. Deswegen, das würde ich gar nicht empfehlen, sich gegenseitig die Arbeit abzunehmen. Da würde ich eher empfehlen, dass man vielleicht miteinander telefoniert und dann selbst den Brief dabei öffnet. Ja? Oder ihn öffnet und dann anruft und sagt, ich habe es getan. Die Erfolgskontrolle sozusagen.
Es gab eine ganz krasse Variante, weil ich habe dann über Jahre hinweg das verdrängt, eine korrekte Steuererklärung zu machen. Ich habe mich auch nie darum gekümmert, was das damit auf sich hat, wenn die da was schätzen und dann Geld wollen. Und dachte, okay, alles klar, jetzt wollen sie das haben, dann überweise ich denen das und dann ist gut. Dass man damit aber nicht von dieser Pflicht entbunden ist, diese Erklärung abzugeben, das ist was ich auch wieder erfolgreich verdrängt habe, bis zu dem Punkt, wo sie dann sagten, so, und jetzt kriegen wir einfach mal fast 20.000 Euro von ihnen. Und das war dann schon eine Qualität von Konsequenz, die in dem Umfang neu war, einmalig war und auch wirklich belastend war.
Weil es sind auch Leute zu mir gekommen, haben hier gearbeitet. Weil es eben woanders besser ging, weil man sagen muss, typischerweise bei Prokrastinierern, etwas, was eine Weile erfolgreich ist, ist wahrscheinlich dauerhaft nicht erfolgreich. Das heißt, ich muss die Räume, ich muss die Methoden, die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, unter Umständen wechseln. Ja, aber das, was eine Rolle spielt, was hilft, auf jeden Fall sind soziale Bezüge. Es geht erstmal darum, dass jemand sagt, okay, ich habe hier ein Problem und ich suche nach einer Lösung. Das ist eigentlich immer die Voraussetzung für alles. Ja. Da können sich Paare oder auch Freunde können sich da enorm gut helfen.
Ich schreibe. Das klingt gut, aber halt die Klappe, ich schreibe. Punkt. Ich weiß es selbst. Da ist noch Luft nach oben, aber ich schreibe. Vorher habe ich alle Zettel und jeden anderen Kram vom Tisch geräumt, habe ihn zu einem freien Feld zum Arbeiten gemacht. Gut gemacht. Wie viel Zeit ist noch? 2 Tage. Und warum treibst du dich jetzt im Internet rum und suchst nach einem neuen Sessel? Wie jetzt? Ich soll doch auch pausen. Das ist Aufschieben. Und das weißt du. Bleib jetzt dran. Nee, nicht schon wieder aufstehen und in die Küche gehen. Auch kein Entlastungs-Sudoku und leg das Handy weg.
Wir müssen auch noch unterscheiden zwischen den Prokrastinierern, die gar nichts zu Ende bringen und dann die Prokrastinierer, die auf den letzten Pfiff sich sagen, so, und ich schaff's ja trotzdem. Ich bin zwar total fertig hinterher, aber ich hab's doch wieder geschafft. Und was spricht denn dann dagegen, das wieder so zu tun? Es spricht erst dagegen, wenn die Ziele nicht mehr erreicht werden können. Wenn wirklich eine Überschätzung stattfindet, wenn ich das nicht mehr realistisch einplanen kann, dann kann es so ein Problem werden.
Wenn ich in dem Modus drin bin, dass ich jetzt machen muss und dass ich jetzt irgendwie das abliefern muss, dann ist der eigentliche Punkt, der mich meist in Panik versetzt, der, dass ich immer noch zu unstrukturiert bin und einfach zu leicht den Überblick über bestimmte Sachen verliere. Und ich dann eher in so eine Panik komme, wenn ich sage, okay, jetzt reicht's für heute, jetzt gehst du irgendwie ins Bett, jetzt ist Feierabend und dann da im Bett liege und das alles im Kopf rattert und ich denke so, oh Gott, und daran musst du noch denken und das musst du noch machen und da bist du noch ja nicht durch. Und während ich mache, beruhige ich mich eher. Dann weiß ich ja, jetzt passiert ja was.
Es gibt unterschiedliche Typen von Menschen und ich finde, eine große Kunst im Leben ist, seinen Platz zu finden, wo man für sich so erfolgreich lebt und arbeitet, dass es einem gut damit geht. Das ist eine hohe Aufgabe, genau das herauszufinden oder zumindest darüber einmal zu reflektieren und dann vielleicht auch eigene Anspruchshaltungen zu relativieren oder einen gewissen Perfektionismus, viele prokrastinieren, weil sie es ganz perfekt machen wollen.
Einer meiner besten Freunde, da habe ich die Hochzeit fotografiert und habe ihm dann gesagt, dass ich ihm dann ein Album schenke. Auf dieses Album hat er, glaube ich, 7 Jahre gewartet. Er hat es mit Humor genommen, aber es war trotzdem eine peinliche Nummer, weil es eigentlich nichts dafür sprach, dass das so lange dauert. Also das Problem bei solchen Projekten ist halt immer, dass ich dann nicht einfach nur ein Album machen will, sondern es muss natürlich explizit dolle sein oder was Besonderes sein. Und genau dieses Besondere steht mir dann extrem im Weg. Also dass ich das dann nicht einfach mache, sondern vom Hundertsten ins Tausendste komme, was ich da eigentlich so alles vorhatte und hier und dann machst du das, aber vorher musste er das gemacht haben, damit du damit loslegen kannst. Oh Gott, ich guck mal YouTube. Es gibt so einen Spruch, den meine Frau an ihrem Schreibtisch dran hat. Better done than perfect. Also lieber gemacht als perfekt geplant oder perfekt gewollt. Und der trifft einfach, ich sage jetzt mal, wie Arsch auf Eimer.
Morgen. Wie ein Ticken in meinem Kopf. Jetzt kann ich nur noch in Stunden rechnen. Im Hals wird's eng. Hoher Puls.
Ich sag's nur ungern. Aber die Mahnung vom Finanzamt mahnt auch nur noch bis morgen dann.
Ein Hitzepfeil schießt durch meinen Körper. Ich muss aufstehen, rumlaufen. Was nun?
Ich hab's von Anfang an gewusst.
Das ist jetzt eine große Hilfe. Aber ich werde es dir beweisen.
Mir?
Also, Kaffee mit Kardamom, 3 Minuten auf der Erde. Und ich werde mir mein blaues Kleid anziehen. Dann die letzte Überarbeitung und meiner Tochter schicken. Dann den Finanzkram. Ich schaff das. Aber vorher schaue ich in meinem Kalender auf die Zeit nach der Deadline, auf meine bevorstehende Belohnung. 2 freie Tage. Kino, an den Lieblingssee fahren, lesen, faul sein. Und was steht da? Der Termin vom Finanzamt ist erst in 3 Tagen? Ich muss lachen. Ich habe tatsächlich den Trick vergessen, den ich extra übernommen habe, um den Termin zu halten. Einfach 3 Tage früher auf dem Zettel notieren. Das muss ich meiner Tochter erzählen. Wenn wir heute Abend noch mal telefonieren.